Mischa Martini, Inkasso Mosel. Erschienen im Verlag Michael Weyand im Jahr 2006. Mittwoch, 20. November. Walde stand auf der Leiter und trug mit einem Pinsel Farbe rund um das Kabel der von der hohen Zimmerdecke herabhängenden Glühbirne auf. Sein Nacken schmerzte. Unpassende Töne mischten sich in die Musik, die von den leeren Wänden widerhallte. Er lauschte. Da waren sie wieder. Sein Telefon läutete. Beim Hinabsteigen hielt er sich mit einer Hand an der Leiter fest. Mit der anderen balancierte er eine Plastikschale, auf der ein Pinsel hin und her rollte. Das Klingeln kam aus dem Kleiderbündel in der Ecke. Ein Stück Zeitungspapier blieb unter seinem Turnschuh haften. Er versuchte mit dem anderen Fuß darauf tretend, sich davon zu befreien. Beide Hände waren mit Farbe beschmiert. Es klingelte zum vierten Mal. Walde eilte zur Leiter zurück und nahm den Lappen von der obersten Sprosse. »Ja, ja, ich komme schon!« Auf dem Weg zurück pappte wieder das Blatt unter seiner Sohle. Mit dem Ellenbogen schob er den Lautstärkeregler des Rekorders auf Null. Es klingelte zum sechsten Mal. Walde hielt vor dem Kleiderbündel inne. Hatte der Anrufer aufgelegt? Es läutete zum siebten Mal. Mit spitzen Fingern zog er das Handy aus der Hosentasche. »Ja, Bock?«
»Wo sind Sie denn?«
Die weibliche Stimme klang unfreundlich.
»In Afrika. Es ist hier mitten in der Nacht«, sagte Walde, der die Stimme der Sekretärin des Polizeipräsidenten erkannt hatte.
»Was machen Sie denn in Afrika?«
»Safari. Tiger jagen. Was man im Urlaub halt so macht.«
Am anderen Ende war Stille. Walde sah sich in dem kahlen Raum um. Die Ränder der grauen Raufasertapete waren über den Fußleisten und an den Kanten zur Decke himmelblau gestrichen. Er hatte das Gefühl, als befände er sich im Inneren eines riesigen, mit einer blauen Schleife umwickelten Pakets.
»Ich dachte...« Die weibliche Stimme klang unsicher. »Sie würden nicht wegfahren wegen des...« »Ich mach dann mal besser Schluss, sonst wird das zu teuer. Schönen Urlaub noch und entschuldigen Sie.«
Das Telefon hatte einen blauen Fleck. An der Hose oben auf dem Kleiderbündel klebte ebenfalls Farbe. »Mist«, fluchte Walde. Er legte das Handy auf ein sauberes Zeitungsblatt. »Ermittlungen im Fall des Moselmörders eingestellt.« Die dicken Lettern sprangen ihn an. Der Artikel war mit einem Archivfoto bebildert, das Walde bei der Pressekonferenz nach der Festnahme des selbsternannten Racheengels Ströbele vor mehr als einem halben Jahr zeigte.
»Da hast du noch 5 Jahre jünger ausgesehen.«
Walde zuckte zusammen.
»Ich kann mich immer noch nicht an deine neue Frisur gewöhnen.«
Walde drehte sich um. Uli im farbverschmierten Blaumann stand dicht hinter ihm und schaute ihm über die Schulter. Die Tür war offen. Er stellte eine große Kühltasche mit Coca-Cola-Aufdruck ab. Uli hatte nach Jahrzehnten in der örtlichen Tageszeitung aus Frust darüber, nicht als Nachfolger des in den Ruhestand gehenden Chefredakteurs berücksichtigt worden zu sein, den Kram hingeworfen und damit auch gleichzeitig seiner Ehe den Rest gegeben. Nun betrieb er am Hauptmarkt ein Bistro mit dem passenden Namen Gerüchteküche, gab unregelmäßig ein Extrablatt heraus, das vornehmlich Themen behandelte, die seiner alten Tageszeitung zu heiß waren, hatte eine neue Freundin und regelmäßige Kontakte zur alten Familie.
»Die Haustür war offen?«, fragte Walde.
»Deine Nachbarin von oben war so freundlich, mich ins Haus zu lassen. Dafür habe ich ihre Einkäufe nach oben getragen.«
»Die Frau ist noch keine 30.«
»Na und?«
»Ich hoffe, dass sich deine Tatkraft für heute nicht in jungen Damen die Taschen schleppen erschöpft hat.«
Uli stellte eine weitere Kühltasche neben das Kleiderbündel.
»Hier ist auch noch was Gutes drin, aber vor das Vergnügen hat Gott die Arbeit gesetzt.«
Wieder klingelte das Telefon.
»Ja, Bock?«
»Herr Bock?«
fragte eine Stimme, die Walde gleich Polizeipräsident Stiermann zuordnete.
»Ja?«
Walde wünschte sich, schlagfertiger zu sein, aber ihm fiel nichts ein, um das Gespräch blitzschnell beenden zu können.
»Ich mach das wirklich sehr ungern, Sie im Urlaub zu behelligen, aber wir brauchen Sie hier.«
Die Idee kam Walde zu spät. Er hätte behaupten können, sich im Kreissaal bei der Geburt seines ersten Kindes zu befinden. Aber die Wahrheit schien ihm Entschuldigungsgrund genug.
»Ich stecke voll in der Renovierung meiner neuen Wohnung. Ende nächster Woche ist Umzugstermin. Wir haben 2 Wohnungen zu räumen und hier ist noch eine Menge zu tun. In spätestens 3 Wochen kommt unser Nachwuchs. Ich kann beim besten Willen nicht kommen.«
»Es ist ein Notfall, Herr Bock. Sonst würde ich ganz bestimmt...«
Walde streckte den Arm mit dem Telefon aus und schnaubte. Für einen Moment hätte er es am liebsten in den vollen Farbeimer gepfeffert, den Uli gerade mit einem scheppernden Plopp öffnete. Er atmete tief durch und hielt das Handy wieder ans Ohr.
Herr Bock? Hallo?
Ja, Herr Stiermann.
Ich dachte, Sie hätten...
Sei's drum. Wie ist es nun? Können Sie sich loseisen?
Eine Orgelsequenz schallte aus der Diele. Die Wohnungsklingel, ein Überbleibsel der Vormieter, spielte von einem Zufallsgenerator ausgewählte Melodien ab. Der letzte Mieter war Intendant am Stadttheater und künstlerischer Leiter der antiken Festspiele gewesen. Mit den Augen bedeutete Walde, Uli die Tür zu öffnen. Als sein Freund den Raum verlassen hatte, sagte er ins Telefon.
»Ich bin in 10 Minuten da.«
Walde streifte den Papieroverall ab und stieg in seine Jeans. Oberhalb der rechten Hosentasche entdeckte er einen blauen Klecks. Als er ihn prüfend mit einem Finger berührte, blieb frische Farbe daran haften. Vergeblich versuchte er, den Fleck mit einem Zeitungsschnipsel abzutupfen. Aus der Diele hörte er den unsanften Aufprall von etwas Metallischem auf das Parkett und den Bass seines Freundes Jo. Kurz darauf wurde die Klinke kraftvoll nach unten gerissen und Jos massiger Körper füllte den Türrahmen. Dr. Joachim Ganz, von seinen Freunden Jo genannt, war bereits seit Schulzeiten Waldes Freund. Sie hatten auch während der räumlich getrennten Studienzeit stets Kontakt gehalten. Jo führte den Titel Kommissar für Reblausbekämpfung, ein Überbleibsel aus der Zeit um 1900, als eine große Reblausplage den gesamten Weinbestand der Mosel bedrohte und eine behördliche Stelle zur Bekämpfung des kleinen Schmarotzers eingerichtet werden musste. Ein altes Messingschild mit dem Titel zierte immer noch den Eingang seiner Abteilung bei der Land- und Weinbaubehörde.
»Wie? Ich dachte, es gäbe viel zu tun?« fragte Jo verdutzt,
als er den sich ankleidenden Walde sah. Hinter ihm lugte sein Sohn Philipp, in Körperumfang seinem Vater sehr ähnlich, herein.
»Stimmt, aber ich